Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Stefan Siller.
Zwei Gäste haben wir heute in SWR1 Leute, die sich in Nepal engagieren und das schwere Beben vom 25. April dort selbst miterlebt haben. Alexander Schmidt, seit 20 Jahren in Nepal engagiert, hat auch den Freundeskreis Nepalhilfe gegründet. Guten Tag, Schmidt.
Ja, guten Tag, Herr Siller.
Und fast schon ein Stammgast, Ralf Dulmowitz, der Extrembergsteiger aus Bühl, der schon öfter bei uns war und auch selbst vor Ort war, alle 8000er bereits erklommen hat. Da, Herr Dulmowitz.
Hallo, Herr Siller.
Sie waren dieses Mal da, um endlich den Mount Everest auch noch ohne extra Sauerstoff zu besteigen.
Das ist richtig. Ich war auf der tibetischen Seite unterwegs und habe dann dort am 25. auch sehr direkt den ersten großen Erdstoß mitbekommen.
Und wie die Situation vor Ort ist, wo Sie da waren, machen wir gleich ausführlicher. Nur eine Frage noch dazu. Werden Sie es nochmal probieren, ohne Sauerstoff, diesen letzten 8000er?
Ich habe das jetzt erstmal zurückgestellt. Moment, in Anbetracht dessen, was in Nepal sich ereignet hat,
ist das
völlig unwichtig.
Ist klar. Sie waren also auf der tibetischen Seite, als das passiert ist. Was ist da noch angekommen?
Es waren schon noch sehr starke Erdstöße. Die Erdstöße waren so stark, dass wir von zimmergroßen Felsblöcken bedroht wurden. Wir waren gerade im Aufstieg zum oberen Basislager, als der erste große Erdstoß kam. Wir haben den gar nicht so wahrgenommen, sondern vor allem dann eben diese riesen Felsblöcke, die auf uns runtergestürzt sind, sind um unser Leben gelaufen. Wir hatten das große Glück, dass direkt neben uns ein großer Moränenhang war, hinter den wir uns in Sicherheit bringen konnten. Ansonsten 2 Stunden später dann das erste große Nachbeben. Dort hatten wir dann, als wir gerade auf einigen Felsblöcken beim Essen saßen, haben wir dann wirklich gespannt, dass es ein richtig großes, starkes Erdbeben war.
Aber es gab keine Opfer aus Ihrer Gruppe?
Es gab bei uns keine Opfer, auf der tibetischen Nordseite überhaupt nicht. Ich habe dann wirklich erst realisiert, was tatsächlich passiert war, als wir im oberen Basislager angekommen waren und dann über Internet so nach und nach die Nachrichten aus Nepal ankamen.
Im unteren Basislager ist mehr passiert, auf der anderen Seite, ne?
Es ist sehr viel mehr passiert. Es ist eine riesige Lawine abgegangen zwischen Pumari und Lingtren, ein knapp 7000 Meter hoher Berg. Und diese Lawine hat vor allem sehr viel Geröll, Gestein mit sich gebracht und hat sehr viel von diesem Gestein dann im oberen Teil des Basislagers abgeladen. Sehr viele Leute wurden verletzt, 60 Leute insgesamt, durch vor allem Steinschlag und Eisschlag.
Herr Schmidt, wo waren Sie? Wie haben Sie das Beben erlebt?
Also wir sind auch mit einer Gruppe unterwegs gewesen, weil durch unsere Vereinsarbeit ist es uns wichtig, für die Transparenz halt immer wieder Freunde des Vereins mitzunehmen, um die Projekte vorzustellen. Und wir waren in Mustang unterwegs zu dieser Zeit und haben also das Erdbeben erst wahrgenommen. Es war Sturm, es war Wind im Kanal vom Kaligandaki-Tal. Wir dachten, es ist zunächst der Wind, der so stark aufgefrischt hat. Aber dann haben wir gemerkt, als aus unseren Suppenschüsseln die Suppe herausgelaufen ist, haben wir bemerkt, es ist Erdbeben. Und wir sind sofort aus dem Haus herausgelaufen. Was für uns halt dann sehr bedrohlich war, waren halt eben diese Abgänge. Die Felsen, die von den Hängen runtergefallen sind. Der Staub, der plötzlich aufgewirbelt wurde. Man wusste nicht, was ist los, und kurze Zeit später kam ja dann das zweite Erdbeben und wir haben dann auch realisiert, oh, hier ist irgendetwas Schlimmes passiert. Mhm. Wir haben dann auch sofort versucht, uns irgendwie mit Kathmandu, Pokhara, also mit den Städten in Verbindung zu setzen, was überhaupt nicht funktioniert hat. Das Einzige, was noch ging, waren die Handys, die über deutsche Festnetze liefen. Wir konnten also kurz noch eine Nachricht nach Deutschland absenden und dann waren wir mehr oder weniger 2 Tage komplett abgeschnitten. Mhm. Und für mich, oder war es halt sehr schlimm, weil ich nicht wusste, einerseits lebt meine Frau in Nepal, wir haben die Projekte dort, die Kinder, und es waren 2 Tage der Ungewissheit, die mich doch sehr viele Nerven gekostet haben. Also als dann der erste Kontakt entstanden war, war ich wirklich mehr als erleichtert zu wissen, dass keinem was passiert war.
Sie haben sich dann beide auch in der Gegend weiter umgesehen und haben viel Unheil und schlimme Szenen erlebt, über die wir gleich in SWR1 Leute ausführlicher sprechen werden. Herr Dulmowitz, ich habe ein bisschen im Internet geguckt, was Sie da geschrieben haben. Einer der erschüttertsten Tage, die ich unterwegs erlebt habe, liegt hinter mir. Sie haben mit dem Ärzteteam in der Region, waren Sie unterwegs? Was haben Sie vorgefunden?
Wir haben vor allem unglaublich viel Zerstörung vorgefunden. Wir waren mit diesem Ärzteteam etwa 80 Kilometer nordöstlich von Kathmandu in Sindhubalchok, wo eben auch die Nepal-Hilfe Beilenkrieg, mit der ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, einige Schulen stehen hat. Von den Schulen sind viele zerstört, aber auch die Privathäuser der Leute sind zerstört. In dem einen Dorf, wo die eine Ärztin herkam, sind 200 Tote allein zu beklagen gewesen. Die Ärzte haben dort die Menschen versorgt. Es sind an dem Tag allein 300 Menschen gekommen, um sich medizinisch versorgen zu lassen. Es ist unglaublich, was die Natur dort angerichtet hat. Es stehen etwa 90% der Häuser nicht mehr. Und damit ist einfach jetzt abzusehen, dass wenn in den nächsten 3 bis 4 Wochen der Monsun nach Nepal kommt, das heißt, es wird dann dauerhaft sehr viel regnen, werden die Leute ohne Vorräte dastehen, sie werden ohne ihre Häuser dastehen. Und von daher ist jetzt wirklich absolut erste Priorität, dass die Leute auch mit Nahrungsmitteln versorgt werden und dann möglichst auch noch ein Dach über den Kopf bekommen.
Wie verzweifelt sind die Menschen?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich hatte zum Teil Leute angetroffen, die sitzen nach wie vor vor ihren eingestürzten Häusern, sind völlig traumatisiert, bewegen sich kaum von den Häusern weg. Und auf der anderen Seite dann aber Menschen, die sehr engagiert sind, die sich auch um die Kinder kümmern, die sich darum kümmern, dass wieder zum Beispiel auch Toiletten aufgebaut werden, dass Notunterkünfte aufgebaut werden. Das Ärzteteam war sehr engagiert unterwegs. Es ist sehr unterschiedlich. Ich denke, das hängt sehr stark auch davon ab, wie stark die Leute familiär auch betroffen sind, also ob auch Menschen in ihrer Familie verstorben sind. Sehr, sehr unterschiedlich.
Mhm. Herr Schmidt, Sie haben auch Familie vor Ort. Sie sind mit einer Nepalesin verheiratet. Die sind alle davon gekommen.
Ja, also wir sind in Pokhara mit unserer Familie und dort sind die Zerstörungen halt sehr gering. Die Stadt Pokhara hat viel Glück gehabt, was natürlich dafür sorgte, dass viele aus dem Gorkha-Distrikt, der sehr nah an der Stadt Pokhara auch liegt, dort war ja das Epizentrum des ersten Bebens und wir haben also sehr, sehr viele verletzte und kranke Menschen aus dieser Region erstmal aufnehmen müssen in die Krankenhäuser dort vor Ort. Und wir sind dann mit unseren Mitarbeitern im Gorkha-Distrikt gewesen, genau genommen in der Bunkot-Gemeinde. Dort hat es 1800 Häuser registriert, davon sind 1650 Häuser zerstört. Und mein schlimmster Eindruck, dort war die Zerstörung klar, die Häuser zu sehen. Darauf hatte ich mich dann auch schon ein Stück weit eingestellt. Und ich war mit Film unterwegs, habe Bilder gemacht und komme da in ein halb zerstörtes Haus und sehe dann da 3 kleine Mädchen. Die kleinste war 4, die nächste war 7, die älteste war 11, 12 schätzungsweise. Und sie beklagten, keine Eltern mehr zu haben. Also das war für mich ein sehr, sehr schlimmer Moment. Und wir haben uns als Verein sofort entschieden, natürlich diese Kinder auch, also viele dieser Kinder aus der Region in unsere Projekte aufzunehmen. Das ist also jetzt im Moment eine wichtige Aufgabe und natürlich für Behelfs- und Notunterkünfte in diesen Regionen zu sorgen.
Inzwischen hat man über 8500 Tote gezählt. Menschen, die bei diesem Beben ums Leben gekommen sind, Herr Dürmewitz, sind überhaupt schon alle Toten geborgen worden oder könnte es sein, dass noch Bergdörfer gar nicht entdeckt worden sind, die in Schutt und Asche liegen?
Ich denke, dass in den Gebieten direkt bei Kathmandu die meisten Toten geborgen wurden, aber es gibt nach wie vor sehr viele kleine Bergdörfer, wo nach wie vor auch keine Rettungskräfte hingekommen sind, wo nach wie vor eben auch Tote zu erwarten sind, sodass also die Zahl der Toten insgesamt noch weiterhin steigen wird. Was eher das größere Problem darstellt, sind die vielen Verletzten, die nach wie vor nicht von Betreuungstrupps erreicht werden können. Und da gibt es sicher noch sehr viel Nachholbedarf in den nächsten Wochen.
Herr Schmidt, was haben Sie für einen Eindruck? Was fehlt vor Ort im Moment am meisten? Dürmewitz hat gerade gesagt, die medizinische Versorgung liegt noch im Argen. Fehlt es an Medikamenten, an Ärzten? Haben die Leute überhaupt genug zu essen und zu trinken?
Also ich finde, die Nothilfe ist relativ gut angelaufen in Nepal. Es sind sehr viele Hilfsteams gekommen. Ob sie jetzt wirklich alle Winkel Nepals erreicht haben, kann ich im Moment noch nicht sagen. Darüber fehlen die Daten. Aber was ich jetzt persönlich am wichtigsten und nötigsten finde für die Bevölkerung, ist, der Monsun steht kurz bevor. Die Leute schlafen unter Zeltplanen auf lehmigen Untergrund, teilweise auf ihren Feldern und Äckern. in Zelten. Und wenn man sich vorstellt, 3 Monate bei Regen im Zelt zu verbringen, dann kann man sich auch ausmalen, wie schnell Epidemien sich im Land ausbreiten, die derzeit noch nicht vorhanden sind in Nepal. Und ich von unserem Verein, vom Freundeskreis Nepal Hilfe e.V. aus, sind wir dabei, eine Aktion zu starten, dass wir diesen Familien Wellbleche zur Verfügung stellen. Wellbleche mag in Deutschland vielleicht nicht ganz so diesen Begriff zu meinen, wie das in Nepal der Fall ist. Viele der Häuser sind einfach aus Wellblechen, und wenn man die der Bevölkerung zur Verfügung stellt, haben sie kurzfristig ein Dach über dem Kopf. Die Leute sind sehr kreativ. Sie können mit Bambus oder mit gefüllten Sandsäcken sich Mauerwerke errichten und dann mit Wellblech abdecken, was sie zudem auch später noch für den Bau ihrer eigenen Häuser verwenden können. Und die Zeit drängt. In etwa 3 bis 4 Wochen beginnt der Monsun und es regnet dann wirklich sehr, sehr heftig. Also wer den noch nicht erlebt hat, der kann sich da sicherlich kein wirkliches Bild von machen.
Herr Dömerwitz, von hier aus helfen kann man wahrscheinlich am besten, indem man spendet. Oder werden auch Materialien, Menschen, Trupps vor Ort gebraucht?
Ich denke, was vor Ort gebraucht wird, kann vor Ort auch eingekauft werden. Das südliche Teil von Nepal, das Tiefland von Nepal, ist weitestgehend unbetroffen. Dort wird sehr viel hergestellt. Es kommt aus Indien, aus direkter Nähe einiges nach. Was wirklich hilft, sind wirklich echte Spendengelder, die vor allem den kleinen NGOs zur Verfügung gestellt werden könnten, um dann direkt vor Ort Hilfe leisten zu können, aber eben auch mit Ausrüstung, die man direkt vor Ort kaufen kann.
Die NGOs, das sind die Nichtregierungsorganisationen, wie zum Beispiel die beiden Vereine, die Sie ja auch unterstützen, das ist der Freundeskreis Nepalhilfe und die Nepalhilfe Beilngries. Nepalhilfe Beilngries gibt es schon auch über 20 Jahre.
Herr Dömerwitz,
ich habe schon ein paar Mal einen Kalender gekauft, wo auch Fotos von Ihnen mit drin waren. Was tut die Nepalhilfe Beilngries im Moment? Sie tun ja immer was, aber muss man jetzt umstellen auf Notfallhilfe?
Zunächst mal war die medizinische Versorgung im Vordergrund gestanden. Ja. Deshalb hat die Nepalhilfe Beilngries ganz spontan entschieden, dass das Sidi Memorial Hospital in Bhaktapur sehr stark unterstützt wird mit den aktuellen Spendengeldern. Von dort aus ist auch fast täglich ein größeres medizinisches Team ausgerückt aufs Land raus, um dort wirklich ganz akute Erste Hilfe zu leisten. Jetzt wird im Moment abgecheckt, was von den Projekten der Nepalhilfe tatsächlich komplett zerstört ist, was quasi wieder aufgebaut werden kann oder wo unter Umständen auch Schüler gleich wieder einziehen können. Da ist im Moment ein Bauingenieur unterwegs, der die Schäden aufnimmt. Und dann wird entschieden, wo eben die Gelder im Einzelnen eingesetzt werden. Das ist aber ein Prozess, der im Moment etwas Zeit braucht. Momentan steht jetzt wirklich erstmal die absolute Akutversorgung der Bevölkerung im Vordergrund.
Wie sieht es beim Freundeskreis Nepalhilfe aus?
Also bei uns ist es konkret so, dass wir jetzt angefangen haben, jede Menge dieser eben benannten Wellbleche in Auftrag zu geben. Die werden sicherlich morgen, übermorgen schon zum Großteil zur Verfügung stehen. Wir werden dann LKWs beladen damit und direkt in die betroffenen Bergregionen fahren. Wenn wir mit den LKWs nicht weiterkommen werden, dann können wir das auch über Träger organisieren. Jeder, der in Nepal schon mal unterwegs war, weiß, wie viel Kilos die Menschen dort zu tragen in der Lage sind. Und wir werden also das jetzt als Soforthilfsmaßnahme beginnen, weil für uns, die medizinische Versorgung ist uns natürlich auch sehr wichtig, haben wir auch schon einiges getan. Wir unterstützen das Sahid Memorial Hospital in Kathmandu. Aber wir sehen jetzt die Obdachlosen in den Bergen, das ist momentan unsere wichtigste Aufgabe. Und ich denke, je mehr Spenden, je mehr Unterstützung zusammenkommt, umso mehr Häusern, umso mehr Familien können wir halt eben wieder ein Obdach geben.
Sind genügend Nahrungsmittel vor Ort?
Die Nahrungsmittel, das ist natürlich auch eine sehr gute Frage. Also in den Bergdörfern ist mir persönlich aufgefallen, die Häuser sind zwar zerstört, aber die Felder, die sind ja noch existent, sodass die Leute also gerade in dieser Zeit noch viel Gemüse und viel Kartoffeln haben. Der Reisanbau wird im Monsun sicherlich auch in die Gänge kommen, sodass sich von der Versorgungslage her jetzt nicht so sehr eine Notlage sehe in Nepal. Natürlich sind Dörfer, gerade wie in der Langdang-Region, die komplett von Erdrutschen weggerissen wurden. Das ist natürlich extrem tragisch und da weiß ich auch nicht, die Regierung versucht dort den Leuten wieder neues staatliches Gebiet zur Verfügung zu stellen. Da muss man natürlich von allem anfangen, aber in den Regionen, wo wir jetzt tätig sind, ist halt einfach eben die Notunterkunft, Behelfsunterkunft das wichtigste Thema.
Herr Dömerwitz, wann waren Sie zum ersten Mal in Nepal?
1983.
83? Ja. Das ist doch schon eine Weile her. Und 92 haben sie, glaube ich, zum ersten Mal den Mount Everest.
Das ist richtig, ja.
Bestiegen. Wann war der letzte 8000 da dran?
Das war 2009 am Lhotse. Das ist der fünfthöchste Gipfel auf der Erde, der direkt in Nachbarschaft von Mount Everest steht.
Und alle außer dem Mount Everest haben sie auch schon ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen.
Das ist richtig, ja.
Und das sollte jetzt beim Mount Everest auch passieren, da kam das Erdbeben dazwischen. Ich frage Sie jetzt nicht nochmal, wann Sie den Versuch nochmal unternehmen, aber ich bin sicher, Sie werden das noch tun. Welches ist der schwierigste 8000er?
Ja, man streitet sich da. Entweder der K2 in Pakistan oder der Kanchenjunga. Der Kanchenjunga wird, je weiter dass man raufkommt, immer anspruchsvoller. Man hat auf 8500 Meter noch Kletterei im vierten Schwierigkeitsgrad. Das ist für diese Höhe enorm schwer. Und damit ist der Berg sicher neben dem K2 der schwierigste.
Und wird dementsprechend etwas seltener bestiegen als der Mount Everest. Ja. Wie viel klettern jedes Jahr auf dem Mount Everest?
Das sind am Mount Everest da alleine auf der Südseite an die 500 Menschen, die den Gipfel erreichen. Jetzt sprechen wir gar nicht von denen, die alle noch im Baslager sind und den Versuch nur machen. Dann kommen auch noch die Sherpas hinzu, die die Bergsteiger mit begleiten. Das Küchenpersonal im Baslager, also im Baslager hat man dann so pro Saison schon zwischen 1500 und 2000 Menschen normalerweise.
Was kostet denn so eine Besteigung?
Das ist pro Person die Genehmigung $11.000. Das hat jetzt um $1.000 aufgeschlagen seit vergangenem Jahr. Und früher war es so, dass 7 Personen 70.000 bezahlen mussten. Plus eben den Verbindungsoffizier, den man mitfinanzieren muss. Das ist ein Mensch der Regierung, der kontrolliert vor Ort, dass der ganze Müll wieder zurückgeht, dass der Abfall zurückgeht.
Funktioniert das denn?
Das funktioniert inzwischen deutlich besser, wie das früher der Fall war. Man hört nach wie vor, dass es in den Basislagern übel aussieht. Das ist bei weitem nicht richtig. Da hat sich sehr viel zum Besseren verändert. Mhm. Die Expeditionen müssen große Depotgebühren hinterlegen, damit eben sichergestellt wird, dass der ganze Müll wieder abtransportiert wird.
Und das Geld, also diese Gebühren allein, die man zahlen muss und eben auch das Anstellen von Sherpas und Personal, kommt tatsächlich dem Land und den Leuten zugute?
Das sollte dem Land zugute kommen, das wird immer so gesagt, aber da versackt auch sehr viel Geld in sehr dubiosen Kreisen. Wie viel tatsächlich draußen auf dem Land ankommt, zum Beispiel eben auch im Everest-Gebiet ganz konkret ankommt, das weiß wirklich niemand so wirklich. Eigentlich eine sehr traurige Tatsache, dass da nicht mehr Transparenz seitens der Regierung besteht.
Gleich reden wir drüber, wie Alexander Schmidt runtergekommen ist. Zunächst haben, glaube ich, auch die Berge gelockt, aber dann ging es auch darum, ein Kinderdorf, ein Jugendhaus und eben der Freundeskreis Nepalhilfe. Zwei Gäste heute in SWR1, Leute, die sich beide in Nepal engagieren und das furchtbare Erdbeben auch miterlebt haben. Ralf Dulmowitz, der Bergsteiger, der Extrembergsteiger, der schon alle 8000er erklommen hat, hat eben erzählt, wann er zum ersten Mal unten war. Und jetzt kommt Alexander Schmidt, Gründer und Vorsitzender des Freundeskreises Nepalhilfe. Herr Schmidt, Sie sind wann nach Nepal zum ersten Mal?
Also ich bin im Alter von 23 Jahren, das möchte ich immer gerne noch betonen, 1994 am 2. Januar zum allerersten Mal nach Nepal gereist. Und ich muss sagen, dass von der ersten Minute an, kann ich sagen, brennt mein Herz für dieses Land. Also diese liebenswerten Menschen zu erleben und noch mehr ihnen helfen zu dürfen, das ist also schon für mich auch ein Stück weit ein Geschenk. Also es hat mein Leben extrem bereichert und ich glaube, dass ich da für mich auch wirklich ein Stück meines Glücks und meiner Freude draus nehmen kann. Angefangen hat das Ganze, dass ich einem Nepali, der nach Deutschland gekommen ist als Wirtschaftsflüchtling, der hier Asylantrag gestellt hat und der abgelehnt wurde, der dann nach 3 Monaten schon wieder in sein Heimatland zurück musste, geholfen habe, Spenden zu sammeln, daher auch der Name Freundeskreis Nepalhilfe. Das war aus meinem privaten Freundeskreis. Wir sind dann mit dem gesammelten Geld, wie gesagt, am 2. Januar 1994 nach Nepal geflogen. Ich hatte noch keine Gedanken an eine Vereinsgründung, aber wir haben gemeinsam in Kathmandu ein kleines Restaurant eröffnet, mitten in der Stadt. Das sollte Hilfe zur Selbsthilfe sein. Wir beide haben dort gekocht. Das mag sich ganz lustig anhören für viele. Die Nepalis fanden das total spannend, dass ein Bleichgesicht wie ich dort Dalbat, Momos, Tenduk, Chaumin, die nepalesischen Gerichte kocht. Insofern war also unser kleines Lokal auch sehr stark frequentiert. Ich habe von dem touristischen Land Nepal erstmal gar nicht so viel gewusst. Ich bin dann abends mit den Resten, die in der Küche übrig geblieben sind, durch die Altstadt gelaufen, um zu dem Zimmer, wo ich wohnte, hinzukommen. Und habe dann, das war für mich das ein ganz schlimmes Erlebnis, Kinder unter Müllsäcken schlafen sehen. Kinder, die keine Eltern haben, Kinder, die in einem Staat, wo Sozialstaat ein Fremdwort ist, einfach auf der Straße lebten. Und ich habe angefangen, ihnen zunächst erstmal eben dieses Essen zu geben, habe aber dann auch sehr schnell festgestellt, was tue ich hier eigentlich? Verlängere ich ihr Leiden oder helfe ich ihnen wirklich? Und habe dann angefangen, privat diese Kinder einfach aufzunehmen. Also aus meinem eigenen Geldbeutel waren es dann 7 Kinder, die ich unterstützt habe, die dann bei der Familie des Freundes gewohnt haben. Und es kamen dann immer mehr deutsche Freunde dazu, die gesagt haben, Mensch, lass uns einen Verein gründen, lass uns dieses Projekt wirklich auf solide Füße stellen. Wir haben dann 1995, genau genommen am 26. November, den Freundeskreis Nepalhilfe e.V. gegründet, sind auch berechtigt, Spendenquittungen auszustellen, sind mittlerweile als NGO, als internationale Organisation in Nepal tätig und helfen sehr, sehr vielen Waisenkindern und Kindern, ausgesetzte Kinder, bettelnde Kinder, Kinder, die einfach niemanden haben, der sich um sie kümmert. Die kommen alle zu uns, sie bekommen bei uns Berufs- und Schulausbildung. Und entlassen werden sie dann meistens im Alter von 16, 17 Jahren. Wir haben auch schon einige Enkelkinder bekommen. Also es ist rundum ein sehr, sehr großes Projekt geworden. Eine Großfamilie, kann man sagen. Und wir sehen es auch, dass viele unserer Kinder durch ihre fundierte Ausbildung Nepal wirklich sehr voranbringen können. Also viele unserer ehemaligen Kinder haben sogar Hilfskonvois gestartet, um zu helfen. Und das Schönste für mich war, als zum Beispiel Krishna Nagarkoti, einer unserer Ältesten, der sagte dann zu mir, Onkel, das haben wir doch von dir gelernt. Also das war für mich wirklich der schönste Dank, den ich seit langem bekommen habe.
Wir haben auch die ersten Mails bekommen von Hörern, die fragen, sollen wir überhaupt jetzt noch dahin reisen? Ist das zu gefährlich oder wie können wir was Gutes tun? Es gibt viele Menschen, die helfen wollen. Es gibt auch viele Menschen, die hinfahren wollen und fragen, ob sie das können. Eine Trekkingtour zum Beispiel zu Annapurna wurde geplant. Soll man das machen, Herr Dojmovic?
Ich würde den Leuten unbedingt raten, auch im Herbst, nach Monsun, nach Nepal zu reisen. Es gibt sicher die ein oder andere Ecke, die besonders schwer betroffen ist, wie zum Beispiel das Langtang-Gebiet direkt nördlich von Kathmandu, wo ich jetzt nicht unbedingt direkt einen Urlaub hinplanen würde. Aber die meisten Trekkinggebiete werden bis zum Herbst sich sicher so weit erholt haben, dass man dort wieder unterwegs sein kann. Es sind einige Wege verschüttet. Da hat die Regierung zugesagt, dass diese wichtigen Trekkingrouten möglichst bald repariert bzw. saniert werden sollen. Insofern denke ich, kann man wirklich davon ausgehen, dass man im Herbst aller Voraussicht nach die meisten Trekkingrouten wieder begehen kann.
Herr Schmidt, niemand weiß, wann und ob es noch weitere Beben gibt, ob die geringeren Ausmaße sind oder noch schlimmer. Kann man da wirklich Menschen guten Gewissens raten, geht auf jeden Fall hin, lasst die Leute nicht im Stich, aber es kann heute immer noch was passieren.
Also ich sehe es im Moment so, im Moment wackelt die Erde immer noch. Es sind jetzt schon über 3 Wochen, das ist schon eine enorm lange Zeit. Aber ich sehe so, jetzt beginnt ja erstmal der Monsun. Das ist eh eine Zeit, in der kaum jemand nach Nepal reist. Kulturreisen waren vielleicht noch möglich, aber das hat sich im Moment auch ein bisschen erübrigt. Aber was ich sagen kann, ich war ja selber während des Bebens in der Annapurna-Region gewesen, eben in Mustang. Da sind die Zerstörungen sehr gering gewesen, sodass ich also da wirklich sagen kann, Annapurna-Region auf jeden Fall bereisen. Und was mir ganz wichtig ist, die zweitwichtigste Einnahmequelle Nepals ist der Tourismus. Und man beschäftigt laut Statistik 8 Nepalis, wenn man als Trekker oder Tourist im Land unterwegs ist. Das darf man nicht unterschätzen, weil die Krise, die Nepal momentan erlebt, die ist relativ schnell in der Weltöffentlichkeit vergessen. Aber die Leute, die halt eben dort leben müssen, sind vom Tourismus abhängig. Also ich kann nur appellieren, wirklich dorthin zu reisen. Vielleicht sind viele Gebiete dann eher auch als Zelttrekking zu bereisen und nicht mehr in den Lodges. Aber ich würde sagen, Annapurna, Makalu, Kanchenjunga, also viele Regionen sind nach wie vor möglich.
Viele werden von den Touristen beschäftigt, damit gibt man Arbeitsplätze. Was machen dann die Menschen, wenn keine Touristen da sind?
Nepal lebt nach wie vor sehr stark von der Landwirtschaft und die Landwirtschaft hat jetzt natürlich dann während des Monsun-Hochsaison, da wird mit Sicherheit einiges an Arbeitskräften benötigt und gebraucht. Nepal lebt inzwischen aber auch sehr stark. Es sind 1,8 Millionen Nepalis, die in den Emiraten arbeiten. Sehr viel von Einnahmen, die quasi aus den Emiraten nach Nepal zurückkommen. Da sind jetzt im Moment sehr viele Nepalis dabei, ihren Arbeitsplatz in den Emiraten aufzugeben, wieder zurück zu ihren Familien zu kommen, nach ihren Familien zu schauen. Und da wird jetzt abzuwarten bleiben, inwiefern sich das Ganze dann wieder ausgleicht, ob dann nach dem Monsun die Leute wieder zurückreisen werden in die Emirate.
Ich habe eben schon gesagt, Hörer fragen an, sie möchten gerne helfen. Das geht nun mal mit Spenden am besten von hier aus. Und da will natürlich jeder wissen, kommt mein Geld auch da an, wo es hin soll. Ich habe Verständnis dafür, dass jetzt jeder die Organisation am ehesten nennt, denen er verbunden ist. Bei Ihnen beiden, das ist einmal die Nepalhilfe Ballengries und der Freundeskreis Nepalhilfe. Aber Herr Dümowitz, kann man generell sagen, wer hier in Spendenquittungen ausstellt und ein Spendensiegel hat, dem kann man auch vertrauen?
Ich denke schon, dass Vertrauen da sein darf. Ich glaube, es ist wichtig, genau zu hinterfragen, zu verfolgen, ob die Spenden möglichst zu 100% ankommen. Das darf man bei den kleinen Nichtregierungsorganisationen, würde ich sagen, fast zu 100%. Das sind meistens kleine Organisationen, die sich auf privater Basis gegründet haben, wo man sich enorm engagiert, wo man wirklich versucht, dass total jeder Pfennig auch drüben ankommt. Bei den großen Organisationen kann es einfach nicht ausbleiben, dass ein gewisser Wasserkopf da sein muss, um die Verwaltung stemmen zu können. Dort bleibt natürlich auch ein Teil in der Werbung hängen, zum Teil für eigene Zwecke. Ich würde mir im Falle jetzt von Nepal speziell wünschen, dass vor allem die kleinen Organisationen mit Spenden bedacht werden, weil die vor allem außerhalb der Kathmandu-Region sehr viel gute Arbeit leisten und dort eben auch direkt dann das Geld hinkommt.
Bei Ihnen wäre das die Nepalhilfe Ballengries. Und bei Herrn Schmidt, es ist der Freundeskreis Nepalhilfe, der jetzt den 20. Geburtstag feiert. Was macht ihr vor allen Dingen mit dem Geld, was einkommt?
Also bei uns ist es so, dass wir diese Gelder direkt halt umsetzen in Hilfsmaterialien, die wir den Leuten direkt zur Verfügung stellen. Also es sind unsere Mitarbeiter, die in die Distrikte gehen, in die Gemeinden gehen, um dort die Hilfsgüter zu verteilen. Ich sprach hier eben auch die Behelfsunterkünfte an, die durch die Wellbleche finanziert werden. Wir sammeln derzeit Listen in den Dörfern, wo die Not am größten ist. Die Ortsbürgermeister stellen uns die zusammen und wir werden dann also vor Ort die Hilfsgüter übergeben. Und ich denke, mehr an Sicherheit kann man im Moment gar nicht geben, als wir können es dokumentieren, wir können Dinge belegen. Und es ist mir auch noch wichtig zu sagen, dass gerade unser deutscher Verein hier völlig ehrenamtlich für diese Sache tätig ist. Also unsere Verwaltungskosten sind derart gering. Wir haben vielleicht 1-2% an Kosten. Das macht eigentlich den Bereich Porto und Werbung aus. Ansonsten fließen die Gelder zu 100% nach Nepal. Also ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, jetzt auch diesen kleinen Organisationen Geld zukommen zu lassen, weil dort die Hilfe 1:1 auch übertragen wird. Natürlich auch die Großen. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, gerade Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel, die sehr, sehr viel gute Hilfe tun. Also ich glaube, es hat jeder auch Vereine, die in seiner Nähe aktiv sind. Also Hilfe wird gebraucht im Moment. Und was mir noch wichtig ist, schon bald wird Nepal sicherlich in Vergessenheit geraten. Aber gerade wenn der Monsun vorbei ist, dann ist die Hilfe am allerdringendsten und am allerwichtigsten, wenn es um den Wiederaufbau in Nepal geht.
Die Konten findet man auf den Websites vom Freundeskreis Nepalhilfe und von der Nepalhilfe Ballengries. Und jetzt müssen wir noch auf die SWR Landesschau heute Abend hinweisen, denn Herr Dümowitz, da gibt es einen Bericht mit Material von Ihnen.
Ja, voraussichtlich wird dort Filmmaterial zu sehen sein aus Sindhubalchok, einer der stärksten betroffenen Regionen von Nepal. Ich habe dort gefilmt, ich war mit einem kleinen Ärzteteam unterwegs und durfte das Team bei der Arbeit filmen. Es ist ein sehr bewegendes Interview auch mit dabei, einer Ärztin, die aus einem kleinen Dorf kommt, wo es allein 200 Tote gab. Und ich hoffe, dass das Material die Menschen nochmal wachrüttelt, damit wirklich Spendengelder tüchtig fließen können.
Herr Dömerwitz, Herr Schmidt, vielen Dank für das Gespräch. Und nicht nur Ihnen, sondern vor allen Dingen den Bewohnern von Nepal und Betroffenen. Alles Gute.
Eins gehört. SWR 1.